So wie du es gerade beschrieben hast, ist nicht ganz richtig, weil dann wären wir so in der Räuberpistole drin. Die KI ist ja kein intelligentes Wesen oder Mechanismus, der den Menschen auslösen will. Hinter der KI sitzt nur irgendjemand, der sie steuert. Der Unterschied zur Atombombe ist der, dass wie ich eine Atombombe erschaffen habe, ja, dass ich dafür unglaubliche Ressourcen, Wissenschaftler, Geld, Zeit brauchte. Wenn ich heute etwas vergleichbar Schlimmes entwickeln möchte und ein kluger Kopf bin, was hier zum Beispiel mit einem Quantencomputer passiert im Buch und Quantentechnologie, dann brauche ich nur einen.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Ihr Lieben, dann sage ich mal ein herzliches Willkommen bei Schmetterlinge im Kopf. Ich habe mir jetzt gar keine Ouvertüre sozusagen einfallen lassen, weil ich habe wirklich versucht, das unseren Gast so gut wie möglich vorzustellen. Ich will es mal so sagen: Stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Nachricht und ihr seid geschockt und aufgrund dieser Nachricht müsst ihr irgendwie handeln, auch wenn das eine schlimme Handlung ist. Aber um Schlimmeres zu verhindern, handelt ihr und dann merkt ihr plötzlich, alles Fake. Das heißt, ihr habt aufgrund völlig falscher Nachrichten irgendwas Schlimmes getan. Und darum, sage ich mal ganz grob, geht es in seinem neuen Buch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir ihn heute hier haben. Und das ist Peter Grandl. Herzlich willkommen.
Hallo Sandra, hallo Joachim.
Hallo Ellen,
darf ich grüß mich ganz dich. Kurz, bevor wir uns voll und ganz unserem Gast widmen, wir haben hier irgendwie einmal den von meinem Schwager, der ist so IT-Experte, hat einmal den Computer, den Laptop komplett platt gemacht und alles wieder drauf. Und jetzt heiße ich, also heute Abend heiße ich Sandra Hertlein. Ich krieg's aber auch gerade nicht gerne. Deshalb bitte wundert euch nicht.
Steffen, niemand
aber wundert danke, sich bei Tyrell. Dir.
Steffen, niemand wundert sich bei dir. Ich glaube, die meisten fragen, warum
jetzt?
War das denn nicht
warum
jetzt?
Nicht? Warum jetzt erst? Genau. Aber gut, ja. So,
ja.
Kontinenz und Seriosität.
Lieber Peter, wir hatten es gerade ja auch im Vorgespräch davon, dass es so viele tolle Bücher gibt und die meisten Bücher liest man einfach nicht, weil wir jetzt, Steffen und ich, ja immer die Bücher lesen, von denen wir die Autoren, Autorinnen zu Gast haben. Und ich will mal ganz ehrlich sein, das ist das neue Buch, ihr Lieben, und ihr müsst es euch wirklich kaufen. Also das ist ein Kaufbefehl, keine Kaufempfehlung. Jasmina Tada dabei sagt zum Beispiel, Reset ist harter Tobak, der genau zur rechten Zeit kommt. Und das stimmt wirklich. Es fängt so ein bisschen an, finde ich. Ich dachte am Anfang, ach, wie schön, gibt so eine Ferdinand von Schirach-Geschichte, ne? Also willst du fünf umbringen, statt 100 zu retten, also fünf umbringen, um 100 zu retten. Und dann kommt die große Frage, ja, gut. Und dann kommt es aber irgendwie so ganz anders. Jetzt bist du ja, man kann sagen, es geht, ich will gar nicht zu viel verraten, sonst ist man da schon so drin. Aber es geht um künstliche Intelligenz in dem Buch. Es geht um künstliche Intelligenz, die sich wahrlich selbstständig macht, das heißt, die außer Kontrolle gerät. Und das sind ja eigentlich, das sind ja wirklich Dinge, die man derzeit auch diskutiert. Jetzt hast du ja in deinen Büchern, wenn ich mal schaue, Turmgold, Islamisten verüben in der Münchner U-Bahn Anschlag, Höllenfeuer, Turmschatten, da geht es um Neonazis, die ein Verbrechen verüben, ich glaube ein Geisel nehmen, um eben etwas zu erreichen. In Reset geht es um ein KI-Virus. Hast du so ein Faible für so Geschichten, ich sag mal, die man jetzt ja nicht wie auch dieses Buch einfach als Roman liest, sondern ich war eigentlich auf jeder Seite schockiert.
Mein Faible ist eigentlich der gesellschaftskritische Roman. Also zum Beispiel um das kurz mal durchzudeklinieren, in Turmschatten, dem Debütroman, geht es letztendlich um die Frage, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Denn dort werden drei Neonazis von einem alten jüdischen Mann als Geisel genommen. Nicht der jüdische Mann ist die Geisel, sondern die drei Neonazis. Mhm. Er überträgt die Gespräche mit ihnen ins Internet aus dem titelgebenden Turm bei Turmschatten. Und fordert dazu auf, abzustimmen über das Handy, ganz anonym, mit einem leichten Mausklick, ja, mit dem Fingerzick. Mhm. Sollen die leben oder sterben? Bei der ersten Million Likes bringe ich den ersten um, bei der zweiten den zweiten und am Schluss eben den dritten. Mhm. Und jetzt, während also sich sozusagen der Volkszorn und das Ganze natürlich auch viral geht, erhebt, befeuert er das natürlich mit Tatsachen, die die drei Neonazis im Laufe ihres Lebens begangen haben, mit Verbrechen, die immer abscheulicher und abscheulicher werden, die tatsächlich alle der Realität entnommen sind. Also nicht einfach jetzt, ich habe da irgendwas Fiktives erfunden. Und das führt eben dazu, dass also auch die Leserinnen dann an irgendeinem Punkt sagen, oder Leser, jetzt würde ich auch Like drücken. Wie er zugeschaut hat, nachdem er so ein Flüchtlingsheim brennt, wie eine schwangere Frau aus dem Haus stürmt, brennend und dann nur lacht, zu dritt lachen, drei Neonazis, und keine Hilfe leisten, keine Feuerwehr rufen und so weiter, sagen, diese Schweine, jetzt drücke ich Like. Das ist eigentlich die Frage, wie stark ist unser demokratische Werte, wie stark sind wir, wenn wir aus der Anonymität heraus handeln können. Deswegen gibt es dann in diesem Buch natürlich gar nicht so sehr um diese Geiselnahme, sondern um die Medien und die Menschen drumherum, was die da draus machen. Das Ganze wird dann weltweite Geschichte. Und der jüdische Mann ist nicht per se gut und einer der Neonazis, der ein Aussteiger ist, ist nicht per se böse. Alle sind sehr ambivalent und letztendlich ist auch dieser Racheengel, dieser jüdische Mann, manipulativ, der die Medien, die elektronischen Medien dazu nutzt, seine Sache, und das ist natürlich auch die allererste Live-Ermordung im deutschen Fernsehen, weil die ja damit auch auf Streaming, auch im On-Air-Fernsehen auf Streaming übertragen und live da vor Ort berichten. Und das hat, das war so, das war die Geschichte von Turmschatten. Und bei Turm Gold ist die Fortsetzung, die spielt dann in der Gegenwart, weil Turmschatten spielt 2010 zur Zeit der NPD. Turm Gold spielt während der AfD, da geht es mehr um Rechtspopulismus. Und was macht Rechtspopulismus mit uns? Was macht überhaupt diese Rechtsszene, die sich, sage ich mal, jetzt adäquater verhält als seinerseit die NPD. Mhm. Und in diesem Roman Höllenfeuer, das handelt von einem islamistischen Anschlag in München und geht von der Theorie aus, wir haben ein Ereignis, das so groß ist in Deutschland wie 9-11. Es mag zwar schrecklich gewesen sein, wenn da dieser Lastwagen über den Breitscheidplatz fährt, aber lasst uns mal ein Erlebnis haben, bei dem vielleicht 1000 Menschen ums Leben kennen, bei dem jeder jemanden kennt, der beteiligt worden ist. Was macht das mit uns? Das macht vor allen Dingen, nach meiner Theorie, eines mit uns, das verstärkt nochmal den Rechtsdruck in der Gesellschaft. Ja, wenn also ein ganz nachweisbar eine Terrorzelle in einer deutschen Großstadt und der Täter ist gefasst, aber der hat sich in dem Augenblick auch umgebracht, ja, dann würde plötzlich jeder dunkelhäutige Mann, jeder, der aussieht wie ein Muslime, als Terrorist verdächtigt werden. Im Höllenfeuer ist es so, dass sich sogar Bürgerwehren bilden, ja, und vollkommen unschuldige Menschen verfolgen oder verprügeln und bei der Polizei die Anrufe nicht aufhören, so mein Nachbar ist ein Terrorist. Und da ist wieder so ein bisschen auf das Messer schneide. Wir haben ja seit DSGVO und anderen Verordnungen immer mehr Beschränkungen, was wir speichern dürfen, was wir überwachen dürfen. Vor ein paar Monaten war zum Beispiel ist entschieden worden, dass wenn ich einen sogenannten polizeilichen Gefährder, das ist die oberste Stufe von Gefährdern, die wir haben, davon gibt es ca. 300 in Deutschland, die muss ich 24 Stunden am Tag überwachen. Dazu brauche ich übrigens pro Person, die ich überwacht will, 12 Kriminalbeamte. Also nur mal so eine Größenordnung, was das für ein Aufwand bedeutet. Und trotzdem können die jederzeit irgendwie untertauchen, verschwinden vom Radar. Und wenn jetzt einer von diesen polizeilichen Gefährdern telefoniert mit Gleichgesinnten, dann ist es ab sofort der Polizei verboten, den Gleichgesinnten zu überwachen. Den er anruft, weil es könnte ja versehentlicher Anruf sein, er könnte ja verwählt haben und plötzlich überwacht man Hans Otto, ja, bloß weil er gesagt hat, ja, Gartendünger finde ich gut. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
Ja, aber
diese immer stärker, weil das ist eben dieser Tanz auf der Klinge. Umso mehr wir unsere persönlichen Rechte schützen wollen, umso weniger wir von uns selbst preisgeben wollen und sagen, oh Gott, der Staat ist ja letztendlich Polizeistaat, Überwachungsstaat. Umso mehr können sich natürlich Terroristen in genau dieser Blase verstecken und können sich da etablieren und können Pläne schmieden. Und das ist eben so ein zweischneidiges Schwert, mit dem dieses Buch Höllenfeuer spielt, weil es natürlich auch, da gibt es zum Beispiel weil die Terrorzelle ist nicht gefunden, und es gibt da einen muslimischen Arzt, der als Flüchtling nach München kam und dem unterstellt wird, er ist der Chef der Terrorzelle. Mhm. Und jetzt kannst du dich als Leser während des Romans entscheiden, ist es Bilden sich die das alle ein? Weil es gibt natürlich da auch den Flüchtlingsrat und so weiter, die sagen, Gott, wir brauchen einen Anwalt und den kann man nicht abschieben und der hat nichts getan. Und es gibt auf der anderen Seite gesehen und er sagt, wir könnten es beweisen, aber wenn wir es beweisen wollen, müssten wir die Gesetze brechen. Da müssen wir Dinge tun, die nicht erlaubt sind. Ja, so, also das führt dich wirklich so an den Rand dessen, was sind unter verborgen. Und es beschreibt halt, ich beschreibe in meinen Büchern, es sind auch immer Sachbücher, wie Mechanismen in Deutschland funktionieren. Also wie funktioniert das Gefährdergesetz wie und so weiter. Das war das dritte Buch. Und jetzt habe ich mich eigentlich so gar nicht so um die KI gekümmert, sondern mir ging es insgesamt darum zu zeigen, dass die Hybris des Menschen unseren Planeten auslöscht. Also wir Menschen, die KI ist ja nicht unser erster Fehler. Das ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, ja. Aber wir scheren uns einfach einen Dreck um das, wie wir uns ausbreiten und wie wir wie ein Virus die ganze Welt zum Untertan machen, selbst obwohl wir selbst auf den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und dass wir dazu jetzt die KI verwenden, ist nur ein weiteres Stück, weil eine KI ist ja nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, ist nicht ganz richtig, weil dann wären wir so in einer Räuberpistole drin. Die KI ist ja kein intelligentes Wesen oder Mechanismus, der den Menschen auslösen will. Hinter der KI sitzt nur irgendjemand, der sie steuert. Der Unterschied zur Atombombe ist der, dass, wie ich eine Atombombe erschaffen habe, ja, dass ich dafür unglaubliche Ressourcen, Wissenschaftler, Geld, Zeit brauchte. Wenn ich heute etwas vergleichbar Schlimmes entwickeln möchte und ein kluger Kopf bin, was hier zum Beispiel mit einem Quantencomputer passiert im Buch und Quantentechnologie, dann brauche ich nur einen. Brauche ich nur einen einzigen Menschen. Der muss Zugang zu verschiedenen Ressourcen haben, aber die Gefahren, die wir also jetzt haben, wir können nicht, weißt du, so ein Schurkenstaat ist schnell gefunden. Aber so ein Programmierer, der irgendwo mit einem Quantencomputer eine KI steuert, die uns Fake News schickt, wird schwierig werden.
Du hast gesagt, genau, du hast, das sind ja größtenteils wirklich auch Sachbücher, aber man liest diesen Büchern das nicht an. Also man weiß natürlich, oder man geht ja davon aus, wenn so eine Geschichte geschrieben wird, so detailliert auch, so explizit, dass da natürlich eine Recherche hintersteckt. Wie lange recherchiert man an so einem Buch? Also wie geht man da vor, um so eine detaillierte Geschichte zu schreiben, die ja, sind wir ehrlich, nicht so weit von dem Machbaren entfernt ist? Also gerade also wenn wir vom Quantencomputer sprechen, so, gibt es ja schon einen.
Wie ich Turmschatten geschrieben habe, habe ich wirklich 5 Jahre dafür gebraucht. Aber das hat viel damit zu tun, dass du an die wirklich heiklen Informationen nicht so schnell rankommst. Also weißt du, zu recherchieren, entsichert ein Polizist seine Waffe, bevor er sagt, vorsichtig, schieße oder nicht. Das geht in 5 Minuten und das reicht auch für den klassischen Kriminalroman. Aber wie bestimmte Mechanismen in Wirtschaft und Politik funktionieren, es ist schon sehr, sehr viel komplizierter oder in den Medien. Und nach und nach ist es jetzt durch die Bekanntheitsgrad der ersten Bücher, Turmschatten ist ja auch verfilmt worden, ganz leicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe bei Reset mit der deutschen Luftwaffe zusammengearbeitet, da gibt es eine Sicherheitsüberprüfung und normalerweise dauert sowas alles seine Zeit. Und dann rief mich da jemand zurück und sagt, ich bin ein großer Fan deiner Bücher. Und ich sage, okay.
Perfekt. So nämlich,
kriegst du. Hier, erzähl mal, wen willst du kennenlernen? Und ich sagte, ja, zum Beispiel, eine Sache, die ich kennenlernen wollte, die hat aber nichts mit der Bundeswehr zu tun, die haben mir dann den Kontakt gegeben. Ich wollte alles wissen über Air Marshals, ja. Also gibt es die überhaupt in Deutschland? Wann fliegen die mit? Fliegen die bewaffnet?
Das habe ich mich auch gefragt im Übrigen, ob es in Amerika
gibt, glaube ich. Ne? Ja. Du kannst es nicht googeln. Du kannst es nicht finden, weil die top, top, top Secrets sind, wie die ihre Ausbildung machen und so weiter. Und der hat mich dann vermittelt an diese Behörde der Bundespolizei. Und da hat mir der Leiter der Bundespolizei dann, so wie wir es sprechen, einfach mal so 2-3 Stunden Einblick ins Sachen gegeben. Könntest ein eigenes Buch schreiben über Air Marshals und deren Ausbildung. Und das ist jetzt, deswegen dauert der Recherche nicht mehr so lang, weil ich sehr viel schneller die wichtigen Kontakte habe. Und dann, ich recherchiere es noch vielleicht so knappes Jahr immer, weil ich auch immer auch die Schauplätze abfahre. Und ich will wirklich in Irland sein, ich will in Frankreich sein oder wo auch immer mein Roman spielt. Ich will das vor Ort gesehen haben und mit den Menschen gesprochen haben und ich will das authentisch schreiben.
Kannst du ein bisschen was sagen, Peter, zu, also gerade so, es soll ja Leute geben, die vielleicht mit so Begriffen wie KI oder Fake News oder Deepfake oder Deep, also die einfach mit diesen ganzen Begriffen nicht so viel anfangen können. Kannst du ein bisschen auch durch deine Recherche sagen, also ein bisschen die Definition und wann gibt es so einen Urknall? Also gibt es so einen Moment, wo man sagt, da fing das so an und ist das ist das ein gutes Werkzeug, ein schlechtes Werkzeug? Es ist irgendwie, das ist immer am anderen Ende der Leine. Also kannst du uns da so ein bisschen reinbringen in diese ganze Thematik?
Na klar. Also tatsächlich, wenn wir jetzt in den Medien über KI sprechen, dann gibt es ja eine ganze Menge Pro und Contra, weil künstliche Intelligenz kann uns zum Beispiel helfen, gerade im medizinischen Bereich sehr viel schneller Diagnosen zu erstellen, weil es schneller vergleichen kann als tatsächlich der menschliche Arzt. Hat es, wenn das angelernt wurde, die KI einfach einen Zugriff in Sekundenschnelle auf eine gigantische Datenbank, die so nicht sonst geht. Ja? Und auch in anderen Bereichen kann die KI uns tatsächlich enorm helfen. Sie wird natürlich Arbeitsplätze wegrationalisieren, den Grafiker wird es bald nicht mehr geben, den Fotografen und den Video-Artists, also was auch immer. Ja, also gerade im künstlerischen Bereich kann es auch sein, deswegen endet das Buch ja mit den Zeilen, dass Reset durch eine KI geschrieben wurde. Also das ist durchaus absolut im Bereich des Machbaren und das ist zwar alles sehr traurig und sehr bedauernswert, aber noch nicht gefährlich. Ja, das ist entweder hilfreich und wir haben ja durch Maschinen immer schon Arbeitsplätze reduziert, in welcher Branche auch immer. Und immer dachten wir, danach geht es nicht mehr weiter. Und tatsächlich ging es dann doch in irgendeiner Weise weiter. Und dann habe ich mir aber gedacht, weil ich wollte unbedingt etwas finden, was sozusagen unserer Gesellschaft den Todesstoß verpasst. Deswegen sage ich, es ist gar kein KI-Roman gewesen, sondern mir ging es erstmal darum. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der tatsächlich militärische Strategien fürs Pentagon entwickelt. Und hochinteressante Persönlichkeit, die auch die Figur bei mir, eine der Figuren dann prägt. Mhm. Ich sage immer, ich erfinde die Figuren, ich finde die Figuren. Also ich habe wirklich sein weißes Haar und sein Albino-Augen und alles und seine ganze Art. Er sagt, der schönste Tag für ihn ist 12 Stunden im Keller vor dem Rechner. Das ist fantastisch. Also und der hat mir erzählt, ja, immer wenn hier wir jetzt darüber nachdenken, wie künftige militärische Konflikte aussehen würden, dann hat es immer mit der Wehrkraftzersetzung zu tun des anderen Volkes, nie mit einem Atomangriff oder mit noch besseren und noch schnelleren Waffen, sondern eigentlich nur mit der Zersetzung der Wehrfähigkeit. Also mit, wenn ich nur genügend das Volk aufbegehren lasse, dann stürze ich auch einen Putin. Ja, wenn die plötzlich alle schreien, um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier irgendwie den Kapitalismus des Westen und Kommunismus ist scheiße und Korruption und weiter. Wenn solche Kampagnen stark genug und gut verbreitet sind, dann gibt es einfach wie schon 1917 in Russland eine Revolution. Kann uns genauso treffen. Ja? Also dieses Angreifen durch falsche Informationen oder Verbreiten von populistischen Nachrichten, die den Volkszorn aufheizen, ist durch eine KI sehr, sehr viel besser. Denn jeder Mensch lässt sich triggern, durch was auch immer. Mhm. Jeder ist für was anderes. Der eine wegen Ausländer, der andere, weil die Umwelt zerstört wird. Aber wir alle haben so einen Punkt, wenn wir den psychologisch erfassen, dann kann uns der auf die Palme bringen. Und jetzt ist es nur die Frage, und die KI kann sowas rausfinden. Wenn ich so eine KI habe, die weiß genau, der Jochen, der reagiert bei dem Thema, da geht der in die Luft. Also werde ich dir das Thema so verkaufen, dass du dann danach sagst, wenn du in Luft gegangen bist, und die sind schuld.
Mhm. Ja? Ich hatte da kürzlich ein Interview gesehen, übrigens mit einem Autisten, der militärberatend bei der NATO und auch in Deutschland unterwegs war. Und der sagte zum Beispiel, wir brauchen uns gar keine Gedanken machen. Klar können wir Panzer kaufen, all diese Dinge. Das sehen wir jetzt ja gerade, dass damit scheinbar noch Kriege geführt werden. Aber er sagte, dass in dem Falle der russische Staat und auch die Chinesen schon längst Trojaner, also schon längst in all unseren Systemen, ich glaube, USA hat ja gerade das große Problem, schon Viren gelagert haben und eigentlich nur warten, dass die gesteuert werden können. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht drüber im Klaren, wie du eben sagst, dass die nächsten Kriege ja gar nicht so entscheidend auf dem Schlachtfeld geführt werden, sondern da, wo wir, also zumindest Steffen und ich, du vielleicht mit deinem Wissen schon mehr, aber wo wir sie gar nicht beeinflussen können.
Ja, ich meine, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch über den Spezialisten vom Pentagon erfahren habe. Das sind ja nicht nur die ausländischen Mächte, die sich solche Sicherheitslücken kaufen. Die kaufen sich eigentlich gar keine. Also das ist nicht so, dass die wirklich Viren platzieren. Die kaufen sich Sicherheitslücken.
Also, Tore, wo sie einfallen können.
Dass sie dann bei Zeiten, wenn sie in Angriff starten wollen, einbrechen. Ja? Mhm. Und diese Sicherheitslücken, die kaufen wir auch. unter Merkel, was über jeder westliche Staat, ja, wurde begonnen, eine Abteilung zu gründen. Da war eben der Chris Boos einer der Mitarbeiter in dieser Abteilung. Und die haben solche Zero-Exploits auf. Das bedeutet, man streckt die Fühler aus nach Hackern und nach Menschen, die da draußen unterwegs sind und Sicherheitslücken finden. Die machen das deshalb, weil sie im guten Wissen sind. Ich muss die nicht einsetzen, um jetzt mal hier die Deutsche Bahn lahmzulegen. Es ist viel besser, ich verkaufe die. Viel mehr davon, von der Deutschen Bahn. Die kann ich vielleicht erpressen, aber dann mache ich mich strafbar. Wenn ich hingegen das Ganze an Korea verkaufe, und die das einfach nur aufheben, das sind Zero-Day-Exploits, dann lagere ich die mal, wie ein Torpedo. Vielleicht geht es kaputt mit der Zeit, weil jemand die Lücke findet, vielleicht aber auch nicht. Und aber wir haben die genauso gekauft. Wir kaufen die auch, kosten richtig viel, und wir lagern die.
Aber haben wir momentan, also für mich, der mit diesem Thema noch nicht so vertraut war, dem das jetzt durch das Buch so ein bisschen näher gebracht wurde, ich habe das Gefühl, oder haben wir die, ich sage jetzt mal bewusst, die Gefahr oder das, was dahinter steckt, noch gar nicht so richtig erkannt. Also man sieht hier links und da mal so ein Special, so abends in der ARD gibt es um 23.30 Uhr mal so einen Bericht darüber, aber sehr, also so die Mainstream-Medien, es geht sehr viel immer wieder um die gleiche, also seit, es ist nun mal so seit 2 oder 3 Jahren durchgängig, jeden Abend Top-News, entweder Nahostkonflikt oder Russland, Ukraine, es wird über die Deutsche Bahn geschimpft, es wird über den Nachbar geschimpft, aber haben wir das, was dahinter steckt und das, was das, wir hatten letztens Veit Lindau zu Gast, der gesagt hat, Freunde, KI gibt dem Ganzen nochmal 10 Jahre. Also haben wir diesen Moment.
Zwei Jahre.
Aber müsste man nicht viel lauter, also gerade bei diesen Fake-Videos, die jetzt noch so ein bisschen teils in den Kinderschuhen stecken, wo man schon das Gefühl hat, okay, wenn da noch ein bisschen dran gebastelt wird, holla die Waldfee, haben wir kurzum die Gefahr oder das, was dahinter steckt, noch gar nicht richtig greifen können?
Ja, das geht bloß in den Medien ein bisschen unter, wenn man aber genauer reinschaut. Also erstens, also diese Spezialabteilung, die unter der Merkel-Regierung gegründet wurde nach der Machtübergabe an die neue Regierung aufgelöst, ja. Weil das einfach so, damit haben die offen, ich weiß nicht den genauen Grund, aber damit haben die letztendlich nichts anfangen können, dass da sehr, sehr viel Geld fließt und nichts Greifbares passiert.
Was genau war das für eine Abteilung? Ja keine, was wurde da genau gemacht?
Die entwickeln ja keine Viren. Ja, also die sich praktisch mit Cyberkriegführung beschäftigen.
Ah, okay.
Und der Pistorius hat vor, ich glaube, 1,5 Jahren das Ganze mal offiziell gemacht und gesagt, Freunde, jetzt, als er Verteidigungsminister geworden ist, das fehlt. Und der hat, wenn ihr das mal googelt, der hat neben den 3 bestehenden Waffengattungen eine 4. ins Leben gerufen und das ist Cyber. Ja, also der hat auch gleichberechtigt mit Heer, Luftwaffe und Marine. Gibt es jetzt seit unter Pistorius eine 4. Armeeeinheit, die sich nur um Cyberkriegführung, aber es ist ganz, ganz frisch, die auch richtig Geld kriegen. Ja. Und weil sie wissen, der Krieg auf Cyberebene, der läuft ja schon. Also man nennt es, wenn Staaten anderen Staaten drohen, dann nennt man das Blinking Lights. Da ist zum Beispiel eben, das kam aus einem Vorfall, als die Russen den Finnen klargemacht haben, wenn ihr das und das nicht tut, dann beweisen wir euch mal, zu was wir imstande fähig sind. Mhm. Dann haben die nur gelacht und gesagt, ja, dann wartet mal ab, am so und so vielten Mitternacht werden bei euch in Helsinki die Flughafenlichter ausgehen und 1 Minute später wieder an. Da haben die nicht. Zack. Und dann haben die einfach mal auf den Knopf gedrückt und dann waren die Helsinki-Lichter aus. Und seitdem nennt man das in der Szene Blinking Lights. Und dieses Drohen und Gebärden und dieses, ihr habt alle, was weiß ich, in Spanien, der Stromausfall und so weiter. Und dann kommt die offizielle Nachrichtenmeldung und ich will jetzt keine Verschwörungstheorien erschaffen. Ach, das war ein Computerfehler und da ist irgendwie ein GAU passiert innerhalb eines Update-Fahrens und so weiter. Klar, also kann auch stimmen, aber welche Regierung würde schon zugeben, dass sie gerade lahmgelegt worden sind von anderen Regierungen?
Ja, nur mal auf das Buch nochmal zu sprechen zu kommen. Also da geht es ja jetzt nicht nur darum, um solche, ja überhaupt nicht abstrakten, aber ich glaube für viele noch, wie du eben gerade sagst, abstrakte Ereignisse, ja, da ist vielleicht mein Computer ausgefallen, gut, ich fliege eh nicht gerne, sondern hier geht es ja wirklich darum, dass das in unseren Privatbereich reingeht. Das heißt, da ist eine künstliche Intelligenz, die, wie du sagst, ja gar nicht intelligent ist, aber die ist auf meinem Handy, die kann meine ganzen Videos angucken, ich sag mal Videos, die meine Mutter mir geschickt hat, die der Steffen mir geschickt hat, Sprachnachrichten etc. und kann innerhalb von Millisekunden im Grunde eine täuschend echte Sprachnachricht von mir
verschicken. Videonachricht.
oder eine Videonachricht und kein Mensch käme ja erst einmal auf die Idee, ja, das ist jetzt eine KI, da habe ich ein Virus auf dem Handy, sondern man würde sagen, oh, der Steffen ruft mich an und sagt zum Beispiel, ey du, ich kann es nicht lange erklären, komm mal bitte sofort zu mir. Ja. Das wäre jetzt noch das Simpelste und ich würde dann zu ihm kommen, der würde sagen, ich habe gar nichts geschickt.
Ja, wir kennen ja alle den Enkeltrick.
Den Enkeltrick, genau, ja, richtig.
Und der wird künftig so funktionieren, dass der Enkel persönlich anruft und
so, sagt, oh, genau.
Ich stecke gerade in Schwierigkeiten, kannst du? Und dann, weißt du, bis jetzt ist die Quote vielleicht 1 zu 100, aber dann ist sie 50 zu 100. Mhm. Weil die Oma, die ihn am Apparat hat, ihn sieht, mit ihm spricht, ja, wo bist du? Ja. Ich kann nicht lange reden, der weint, ich brauche das Geld.
Zack, und dann,
ist das Geld da.
Ja, ja. Und jetzt reden wir ja nicht von, was schlimm genug ist, von der AfD, die da über TikTok aber ja noch reale Videos macht und eben dieses Medium optimal nutzt, sondern wir reden ja wirklich von vertrauensvollen Nachrichten, von vertrauten Personen etc. pp. Du sagst jetzt, in 2 Jahren ist es eigentlich soweit, auf was müssen wir uns denn da eigentlich vorbereiten? Das war das, was mich eigentlich schon schockiert hat. Ehrlicherweise, also, ich habe das nie so tief weitergedacht.
Und das wollte ich gerade vorher nochmal beschreiben, wenn es in aktuellen Medien, Unterhaltungsmedien um KI geht, dann ist es immer ein böser Roboter, der die Menschheit auslöschen will. Ja, der, ob das jetzt ein Zimmer ist, in dem du plötzlich ermordet wirst von der KI oder was auch immer. Aber das realistischste Szenario, das uns wirklich, wirklich schaden kann und das am naheliegendsten ist, das ist tatsächlich der Verlust der Wahrheit. Also, dass wir nicht mehr entscheiden können, was wir in den Nachrichten hören. In dem Buch gibt es das Beispiel, dass gemeldet wird, dass Kiew durch eine Atomwaffe zerstört wurde. Und das geht gerade live über die Tagesschau, ja. Und das ist die Frage, wenn sowas passiert, weil letztendlich, ich glaube schon, wenn wir ZDF, ARD und so weiter sehen und dann kriegen wir irgendwie die Nachricht, dass die Russen die erste atomare Waffe eingesetzt haben, dann glauben wir das. Dann glauben wir es. Weißt du, das fangen wir nicht an. Und das will der Roman verhindern. Der will ein Prinzip dafür sensibilisieren, wenn wir über KI reden, dass wir nicht immer, ach, die kann uns in der Medizin helfen, weil das andere sind Räuberpistolen, dass sie dann irgendwie so wie bei Terminator Roboter schicken, die uns alle töten. Das sind so die Extreme. Und ich wollte einfach darauf hinweisen, nein, das, was uns wirklich schadet, ist, was passiert denn, wenn wir auch den Tageszeitungen, den Nachrichten im Internet, dem Fernsehen, wenn wir nicht mehr wissen, was außerhalb unserer vier Wände für wahr gehalten werden darf, dann ist einfach Anarchie. Und davon handelt der Roman. Ist sensibilisiert dafür.
Konntest du denn bei deinen Recherchen mit den Menschen, die sich da ja nun offensichtlich schon lange Zeit Gedanken machen, glücklicherweise, konnten die denn auch so ein bisschen einen Lichtblick vermitteln? Also die Frage taucht ja auf, okay, wenn jetzt in 2 Jahren, wie der Steffen sagt, im Moment so ein KI-Video, das ist ja alles noch ein bisschen schlecht synchronisierter amerikanischer Film, das sieht man irgendwie noch sofort, aber wie du sagst, in 1-2 Jahren ist der Drops ja gelutscht. Konnten die denn... Also kann man denn auch ein bisschen hoffen oder gibt es denn auch Überlegungen, wie können wir dem eigentlich begegnen?
Warte mal schnell, ich muss ganz kurz unterbrechen.
Ja, weil das ist ja die Frage, oder? Also
ich würde sagen, ich singe, du tanzt.
Ja, genau. Aber das ist ja die Frage, ne? Die auf der einen Seite.
Das war kein Spaß. Ach
so. Entschuldigung.
Er hat gerade gesagt, ich singe, Joachim tanzt.
Ich dachte, du wärst jetzt schockiert ob meiner Frage und würdest sagen, nein. Da haben die überhaupt keine Ahnung.
Weißt du, das Blöde ist ja immer, also gerade jetzt in diesem Bereich, du legst den Finger in die Wunde, du bist aber nicht der Arzt, der das Pflaster hat. Das ist auch bei Turmschatten übrigens so und auch bei Höllenfeuer, wo ich kann nicht sagen, wie wir islamistische Anschläge verhindern, wie wir verhindern, dass die AfD an die Regierung kommt, aber ich kann
so dafür Experten sensibilisieren. Und so Experten zum Beispiel, die haben sich ja vielleicht auch schon um eine Vorgehensweise oder eine Lösung, um ein Szenario gekümmert oder
getan. Da ist es zum Beispiel so, damit eben die Wahrheit ist, dass unsere Handys etc. sind ja alle relativ gut abgesichert. Also es geht eben nicht in Sekundenschnelle sich da ein. Man kann sich einhacken, aber damit der Virus am Handy direkt per KI etwas erzeugt, Das ist extrem schwierig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist das, was, weil ich habe zum Beispiel ja auch recherchiert, weil ein Teil spielt bei der New York Times, in den Nachrichtenzentrale der New York Times, und das habe ich einfach recherchiert bei der Augsburger Allgemeinen, das war ein bisschen näher, die haben mir auch geholfen und es war fantastisch.
Die deutsche New York Times,
die Augsburger Augsburg, wie wir Augsburg, sagen.
Wirklich. Und da habe ich die natürlich auch gefragt, wie seid ihr denn abgesichert, wenn ihr plötzlich merkt, dass die Nachrichten, die ihr gerade verbreiten wollt, weil du kannst ja auch eine gedruckte Zeitung bis zur Druckwalze noch manipulieren, ja? Wenn, wie kriegt ihr da den Virus raus? Dann haben die gesagt, wir haben die beste Firewall der Welt. Dann haben die gesagt, okay, aber stellt euch mal vor, die haben eine Sicherheitslücke gefunden. Dann können wir innerhalb von einem Tag ein Backup aufspielen. Ja? So, dann haben sie also das sofort wieder im Griff. Und dann habe ich, weil das habe ich wieder von diesem Chris Bose erfahren, über das Pentagon, ja, die gehen alle immer davon aus, dass der Angriff von außen passiert. Der Clou ist aber, der Großteil der Chip-Produktion findet in Taiwan statt. Ja? Und wenn also, und zwar egal, ob das unsere Waschmaschine ist, unsere Kaffeemaschine oder das Handy oder das Fernseher oder der Computer, die ganzen CPUs, die ganzen Chips werden zum 90% in Taiwan hergestellt. Ja? Und wenn es den Chinesen also gelänge, deswegen ist ja Taiwan so der große Streit, der Bankapfel, nicht weil sie die wirklich zurück nach China holen wollen. Hallo, das ist eine kleine, unbedeutende Insel. Aber leider ist diese Insel so entscheidend für die Chipproduktion weltweit, dass wenn es gelänge, die zu kontrollieren, dann kontrolliere ich die Welt. Wenn ich also auf dem Chip bereits einen Virus etabliere, ja, dann kann sich der, man muss ja nur noch, wie so ein Schläfer, der muss nur noch aktiviert werden. Das heißt, ich habe das Handy und eines Tages kriegt das Handy den Befehl, von innen heraus etwas zu aktivieren, was auf dem Chip ist. Dann kann ich es auch nicht wie ein Virus löschen, weil es eingebrannt ist in der Firmware. Und dann kann ich es übrigens nur über ein Reset rauskriegen.
Ah, Peter, aber magst du noch ganz kurz?
Da hätten wir hier, hätten wir hier eine Anleitung. Ich habe aber noch eine Frage. Wir hatten kurz vorher drüber gesprochen. Du wohnst in den schönen Bergen. Mehr wollen wir auch gar nicht sagen und mehr willst du auch nicht sagen, aus gutem Grund. Denn deine Bücher sind ja, also jetzt mal von dem vielleicht abgesehen, das ist ein aufrüttelndes Buch. Aber ich glaube, es polarisiert nicht so ganz schlimm, weil jeder wird es lesen und sagen, oh je, da hat er wahrscheinlich recht. Jetzt hast du aber die Geschichten der anderen Bücher erzählt und die sind ja schon, ich sag mal, thematisch sehr polarisierend. Nimmt dir das der ein oder die andere, also gerade wenn es um jüdische, um muslimische, um solche Dinge, um Nationalsozialisten etc. geht, andere kriegen dafür riesige Shitstorms. Musstest du den einen oder anderen Shitstorm für diese...
Shitstorm nicht, aber ganz tatsächlich... an meine E-Mail-Adresse, weil dadurch, dass ich auch noch Chefredakteur war, lange Zeit von Amazona.de, also einem großen Musikermagazin, und da ist natürlich eine Kontaktadresse drin, habe ich über die Kontakt-E-Mail-Adresse plötzlich Zuschriften bekommen, du Judensau, wenn wir dich treffen, stechen wir dich ab, ja. Das meldest du natürlich, aber die können jetzt auch nicht 24 Stunden jemand abstellen, weil in der großen Regel ist es halt so, dass darauf nichts passiert, weil es halt irgendein anonymer Idiot ist. Da wird natürlich die IP-Adresse dann auch rausgefunden und so weiter. Also da passiert nicht viel. Aber eines Tages kam ich heim und auf der Garage war ein großes Hakenkreuz. Dann ist der Einschlag sehr viel näher als über die E-Mail. Weißt du, über die anonyme E-Mail. So, dann weißt du, sie haben dich gefunden. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und
ein schönes Gefühl.
Das ist, und so genau zu der Zeit, als das passiert ist bei uns, ist gerade der Politiker Lübcke auf seiner Terrasse erschossen worden. Ja? Und daraufhin hat dann natürlich auch im Sommer meine Frau kein einziges Mal mehr, im Garten waren wir eh nicht mehr gesessen, aber die Jalousien zur Terrasse waren auch immer alle zu, damit ja niemand mit irgendeinem Scharfschützengewehr oder sowas reinschießen kann. Und auch wenn danach nichts mehr passiert ist, wir haben da halt das Hakenkreuz weggemacht und nichts mehr gehört, war das Gefühl so unangenehm, dass wir dann gesagt haben, wir ziehen weg und haben dann eine neue anonyme Adresse. Und das ist jetzt der Fall. Und jetzt leben wir halt in den Bergen und leben hier, eigentlich ist es total schön, weil wir haben also eigentlich unsere Lebensqualität deutlich verbessert. Die Kinder sind groß, ich habe drei Söhne, sind ausgezogen Und wir leben halt jetzt hier in den Bergen und ich ist fantastisch.
Wollte gerade Bescheid sagen, der Joachim tritt auf Kindergeburtstagen auch als Ziegenpeter auf. Also wenn du den
stimmt, stimmt gar nicht, wenn zauber ich. Wenn zauber ja, ich. Okay. Allerletzte Frage.
Ganz kurz noch ich wollte gerade mit den Filmrechten, wir hatten bei WhatsApp uns auch ausgetauscht. Sag uns doch gerade mal mit den Filmrechten, wie läuft das mit den Filmrechten? Wer ruft da an und dann heißt, wir würden es gern verfilmen, Peter, zack, da
sind wir im Geschäft. Normalerweise wartet die Branche, bis ein Buch ein Bestseller wird. Dann gibt es Filmrechtehändler, die Rechte für dich an die bekannten Personen aus der Branche anbietet. Dann lesen die ein Manuskript, vielleicht lesen sie das Buch und dann rühren sie sich und sagen, was soll denn die Option kosten? Weil erstmal kauft man eine Option, das sind wie immer am freien Markt ganz unterschiedliche Preise. Und das passiert in dem Fall nicht. Hier ist tatsächlich noch, bevor das Buch herauskam, hat man die Verlage schicken ja vorher eine Buchvorschau raus. Was ist ein neues Programm? Das passiert ein halbes Jahr, bevor das Buch am Markt ist. Das bekommt natürlich auch wiederum die Filmbranche. Und daraufhin haben also drei Produzenten sich gemeldet und gesagt, wir würden es gern vorab lesen. Dann kriege ich sofort einen Vorabdruck. Ja? Und einer davon hat dann so hohes Interesse angemeldet, dass nachdem das Buch auf dem Markt war, meine Filmrechtehändler, meine Agentin, sofort mit ihm einen Vertrag geschlossen hat und die Option verkauft hat. Und es ist eine sehr große Produktionsfirma, die heißt Zeitsprung Pictures in Köln. Mhm. Und die haben sehr viele Serien und Spielfilme produziert, also sehr namhaft und die geben richtig Gas gerade. Aber, und jetzt kommt das große Aber, alle, die solche Rechte kaufen, haben ja nicht das Geld, das selbst zu finanzieren. Ja? Mhm. Also im Falle zum Beispiel bei Turmschatten, das ist von Amazing Film in Deutschland gekauft worden und ein Jahr später war der Geldgeber Paramount. Ja, manchmal ist der Geldgeber Netflix, manchmal ist es ZDF oder WDR oder was auch immer. Und diesen Geldgeber muss natürlich der Produzent erst finden. Und in so einem Fall wie Reset wird sehr teuer. Das habt ihr das Buch gelesen. Das ist also kein kleines Szenario, das da aufgemacht wird. Das passt eigentlich eher nach USA als nach Deutschland. Das ist eher so Blockbuster-Kino. Und insofern wird man jetzt sehen, ob ihnen das gelingt oder nicht. Aber ich habe mich natürlich schon riesig über die Option gefreut. Mhm. Und die müssen natürlich die Filmrechte erst kaufen, wenn sie die Finanzierung sichergestellt haben. Mhm. Aber ich habe noch nie erlebt, dass es so schnell ging. Also das war auch bei meinen anderen Büchern. Also ist mir noch nie untergekommen, dass es noch praktisch vor Release so einen großen Run auf das Buch gab.
Ja, zu deinem ersten Buch wurde ja gesagt, also selten, dass ein Debüt wirklich so toll ist. Das hat man selten genug auf dem Markt. Und ich sag mal, deine Nachfolgebücher sind ja auch, wenn ich die Kritiken lese, gab es bestimmt auch mal die eine oder andere nicht so dolle, aber wenn ich die Kritiken lese, muss man sagen, gibt's ja wirklich selten, ne? Dass jemand mit so einer Geschichte, die kann ja auch schnell abrutschen in irgend so eine, ja, wo man sagt, ja, alles ganz gut und alles ganz schön, aber doch so ein bisschen fantasiert. Ich finde, diesem Buch merkt man wirklich zu 100% an, dass das fantastisch recherchiert ist. Und deshalb meine letzte Frage, wie siehst du die Zukunft eigentlich? Also nicht zu allen Themen, über die du schreibst, das ist schwierig, aber jetzt gerade was diese KI-Geschichte,
total harmoniesüchtig, ja. Und
dann ist ja gut.
Na dann, schönen Feierabend.
Ich hab also den Glauben an die Menschheit nicht verloren. Und
guck, ich glaube, bist aber der Einzige.
Ich glaube, wir kriegen die Kurve. Also ich glaube, wir kriegen die Kurve. Ja? Okay. Wenn nur genügend Menschen auf die Straße gehen, ich bin halt nicht der auf die Straße geht, ich bin der ein Buch schreibt, aber wenn genügend Menschen aufbegehren, aber Sensibilität entwickeln für verschiedene Themen, und das ist ja schon ein Prozess, der gerade da stattfindet, der, wenn wir uns, was weiß ich, die 2000er anschauen und jetzt anschauen, ich meine, da war die Situation nicht viel besser, aber jetzt sind sehr, sehr viel mehr aktiv, weißt du, aktiviert worden und oder noch hellhöriger geworden. Und das nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Es kann jetzt, was weiß ich, wir kriegen es ja nur nicht mit, wie viele Aktivisten das es in Russland gibt. Weißt du, ich habe die Hoffnung nicht verloren, dass eines Tages auch in diesen Ländern irgendwann ein Umsturz passiert. Vielleicht in gewisser Weise sogar bei uns. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir halt bei den nächsten Bundestagswahlen nicht noch weiter abrutschen. Aber es ist alles noch offen. Also es ist der Drops ist noch nicht gelutscht.
Es liegt in unserer Hand und ihr Lieben, wirklich ist eine echte Empfehlung. Wir empfehlen natürlich jedes Buch, das wir besprechen, aber von meiner Seite eine echte Empfehlung. Also selbst wenn man sagt, ach ja, komm, alles Panikmacherei, es ist ein wunderbar toll geschriebener Thriller, der fantastisch recherchiert ist und der euch kein Anisplätzchen auf die Backe malt, sondern der einfach zeigt, was alles passieren kann, wenn wir nicht, sagt man bei uns so, der wirklich zeigt, was passieren kann. Und wem das alles Wumpe ist, der liest es einfach, weil es ein
Page-Turner ist. Sagen?
Gerne.
Weil du so viel über Technik geredet hast, ich sage immer, auch wie ich dieses Buch geschrieben habe, weißt du, wenn du in den 70er so einen Katastrophenfilm angeschaut hast, wo ein Flugzeug abstürzt, ja, dann, weil die Turbine brennt oder sonst was, und dann erfahren wir ja, wer da alles an Bord ist und werden die es überleben oder werden die es nicht überleben, dann interessiert keine Sau, warum die Turbine brennt.
So nämlich.
Weißt du, es ist dann nur noch entscheidend, und so sehe ich meine Romane, was sind da für Menschen an Bord und was passiert mit denen? Mhm. Und ich glaube, über all unser Technikgespräch vergisst man schon, dass das halt in diesem Buch um 4, 5 persönliche Schicksale geht, die in dieser Zeit irgendwie versuchen zu bestehen und zu überleben. Also die Menschen sind mir viel, viel wichtiger. Das, was ich da recherchiere, nimmt einen unglaublichen Stellenwert ein. Aber im Buch vielleicht einen ganz, ganz kleinen Bruchteil an Seiten. Mir geht es wirklich um die menschlichen Tragödien.
Das stimmt. Es ist eine Liebesgeschichte dabei und auch keine schnulzige. Auch das muss man sagen. Es ist eine spannende, eine Familiengeschichte mit dabei. Es müssen ja noch ein paar Sachen geregelt werden. Es sind viele Backstories dabei, die zum Schluss aber alle, und das finde ich so toll, man sieht einfach, wie man in diesen Tunnel reinfliegt und weiß, zum Schluss kommen die alle wie aus so einer Webmaschine zu einem Faden raus. Insofern danke nochmal für den Nachtrag. Natürlich geht es um Menschen und geht es um Geschichten und in dem Fall um eine sehr, sehr spannende. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön, lieber Peter Grandl. Also. Und Gruß an die Frau und an die drei Söhne, wenn du sie siehst, und auf jeden Fall mal in die Berge winken, da bin ich demnächst super. Auch.
Also, Dankeschön. Schönen Feierabend. Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Servus.
Tschüss. Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.